Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Heute zum Thema die Benz-Baracken. Mein Name ist Annette Lennartz und zu Gast bei mir im Bermudafunk-Studio ist Philipp Breitenreicher. Er hat zur Geschichte der Benz-Baracken geforscht. Er arbeitet in der Stadtbibliothek in Mannheim und ist ansonsten Fußballfan und hat einen eigenen Podcast über den Waldhof. Der heißt Druff und Wetter, gell?
Genau.
Aber gut, das Thema heute hat eigentlich nicht so viel mit Fußball zu tun, denn es geht um die Geschichte der Benz-Baracken. Die Benz-Baracken, das ist ein Wohngebiet in Mannheim, gar nicht so weit entfernt vom Daimler-Benz-Werk. Und hier wohnten noch Menschen unter ziemlich elenden Bedingungen. Heute sind die Benz-Baracken aber in ganz Deutschland bekannt, weil es eine Fernsehsendung gibt, die heißt Harz und Herzlich. Und da verfolgt eine Fangemeinde das Leben der Bewohner und Bewohnerinnen. Manche Bewohner sind in Deutschland richtig berühmt geworden, wie Elvis mit seinen 8 Kindern. Und dann gibt es die Dagmar, die gestorben ist, und zu ihrer Beerdigung sozusagen gab es eine 90 Minuten Extrasendung sogar zu ihr. Aber all das behandeln wir heute gar nicht, denn heute geht es ja um die Geschichte der Baracken. Aber jetzt zu Anfang mal, eigentlich gibt es die Benz-Baracken gar nicht mehr, trotz Harz und Herzlich.
Das ist ganz richtig. Die Benz-Baracken sind eigentlich, wenn man sich diese Definition anguckt, was eine Baracke ist, sind die nicht mehr existent. Also die haben 1982 aufgehört zu existieren. Die sind eigentlich mit dem Straßennamen Hinterer Riedweg verbunden. Und den gibt es, wie gesagt, seit 1982 gar nicht mehr. Und die ganzen umliegenden Sozialbauten, die es da heute gibt, diese Laubenganghäuser und diese Blöcke, sind im Grunde genommen irgendwann mal dazu gebaut worden, um diesen Brennpunkt zu entzerren. Ne, also heute reden wir vielleicht von Neues Leben fängt's an, die Straße, wenn man von Käfertal kommt. Und es geht dann bis quasi zum Benzwerk, bis zu einem Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz waren die ursprünglichen Benz-Baracken gewesen. Also heute, schön, dass wir diesen Mythos jetzt direkt mal am Anfang aufgeklärt haben. Dieser Parkplatz, das ist der eigentliche Standort, wo diese Benz-Baracken, diese wirklichen Baracken, eingeschossig, ohne Keller
entstanden. Und die sind dann vor 40 Jahren wirklich ganz abgerissen worden?
Die sind nach einem langen Prozess abgerissen worden. Man hatte sich das schon viel früher auf die Agenda gepackt. Schon 1972 hat man gesagt, wir müssen das jetzt mal hier angehen, dieses Problem. Auch auf Initiative der BewohnerInnen, die gesagt haben, wir wollen nicht unter diesen Bedingungen mehr leben, das muss weg. Hat man sich 1972 eigentlich schon entschieden, das jetzt zu beseitigen. Es hat dann bis 1982 gedauert, bis das dann wirklich geschehen ist und die letzte Baracke abgerissen wurde und die letzten Bewohner halt in andere Gebiete umgesiedelt werden konnten.
Wie sahen denn die Baracken aus? Holzhäuser oder was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also es beginnt ganz am Anfang tatsächlich wirklich so als Holzbaracken. 1926 wird infolge dieser großen Wohnungsnot, die in ganz Deutschland herrscht, in Mannheim halt entschieden, man will da Abhilfe schaffen. Das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und hat dann wirklich so Holzbaracken dahin gebaut. 1930 werden dann wiederum Steinbaracken dazu gebaut und in der Geschichte dieser Siedlung gibt es immer mal wieder so bauliche Veränderungen, so in Details kann man sagen, aber die ursprünglichen Baracken sind wirklich Holzbaracken, ja, tatsächlich.
Und das waren aber auch so lange Reihen von Häusern, so Haus an Haus oder so, ne?
Genau, also tatsächlich auch bis zum Schluss gab es wohl noch Holzbaracken. Also man kennt ja auch den Soulman Club und das ist eigentlich bis zum Schluss meines Wissens nach auch noch eine alte Holzbaracke gewesen. Das war so ein Jugendzentrum, so ein Soul Club im Grunde genommen, wo die Leute gefeiert haben. Aber diese ursprünglichen Baracken, genau, die sahen so aus, dass wir einen sehr langen Barackenblock haben. Auf den Plänen kann man sehen, dass die allerersten Baracken 8 Eingänge hatten. Und von diesen Zeilen gab es quasi 2, die sich gegenüber lagen. Und in der Mitte war so ein kleinerer Trakt, auch aus Holz. Und auf den Bildern sieht man es auch bis zum Schluss noch aus Holz. Das war quasi der Kellerersatz. Da war Abstellfläche und Toiletten tatsächlich. Mehr Parteientoiletten, wobei das jetzt nichts außerordentlich Elendes war. Das war ja früher eigentlich gängig, dass verschiedene Parteien sich Toiletten auch in ganz normalen Mietshäusern geteilt haben.
Genau. Und hatten Sie auch Tiere da?
das war tatsächlich auch ein sehr großer Bestandteil des Lebens, zumindest am Anfang, dass man hinter den Baracken dann immer so Gartenflächen hatte. Da konnte man dann Dinge anbauen oder auch Tiere halten. Vermutlich hat auch jemand diesen Holztrakt in der Mitte dann als, weiß nicht, Hühnerstall oder so benutzt. Also tatsächlich ganz am Anfang leben die Leute schon so ein bisschen in großen Anführungszeichen naturnah. Also es gibt dann auch mal den Punkt, ich habe es kurz angedeutet, dass 1930 Baracken gebaut wurden, Steinbaracken. Die werden gebaut, weil eine andere Siedlung abgerissen wird. Auf die können wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen kommen, den Ulmenweg. Und da wird es in dem Zeitungsartikel so beschrieben, als würden die Leute jetzt praktisch ins Paradies ziehen. Also aus dem Elend des Ulmenwegs, dieses alten Kriegsgefangenenlagers, das dann genutzt wurde, um eben Notwohnungen da unterzubringen, an die frische Luft des oberen Rieds ziehen können, ja, beziehungsweise halt in den hinteren Riedweg, wie es dann hieß, aber das große Gebiet heißt obere Ried. Ja, man kann sich vielleicht ein bisschen tatsächlich mit Garten und Tierchen vorstellen. Ja.
Aber natürlich war das Elend da groß. Die Familien waren riesig. Sie hatten viele Kinder auf kleinsten Quadratmeterzahlen. Und ja, es war auch ja richtig schwierig, da zu leben. Und wer da wohnte, war abgestempelt in Mannheim. Unterste Schublade so ungefähr. Ne? Da will man nicht wohnen. Hat man möglichst verheimlicht, wenn man außerhalb seiner Zone war. Ja, ich erinnere mich auch noch an ein Buch aus dieser Zeit, als es noch die Baracken gab. Das hieß Die große Flatter. Die Leonie Ossowski hat es damals geschrieben. Die arbeitete ansonsten auch als Bewährungshelferin. Und sie hat gesagt, eigentlich der Großteil ihrer Klienten kam aus dem hinteren Riedweg, kam aus den Benz-Baracken. Ich habe da auch so ein Zitat mir rausgesucht. Ja, sie sagte, sie erinnert sich an Klienten, die da haben die Kinder auf dem Klo gesessen, um ihre Hausaufgaben zu machen, weil es so eng war. Aber sie sagte, der hintere Riedweg, die Benz-Baracken, das ist mein Mannheim, das ist das, was authentisch ist. Aber natürlich hat sie das jetzt nicht als toll empfunden, sondern sie wollte damit eigentlich verbessern die Stadt. Sie hat ja das Buch geschrieben, das, wie sie selber sagte, einschlug wie eine Bombe und ganz viel Aufsehen erregt hat. Und es auch verfilmt worden ist übrigens. Auf jeden Fall 5 Jahre nach Veröffentlichung des Buchs wurden die Baracken endlich abgerissen. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit dazu beigetragen, ich weiß nicht. Ja, und dann sagte ja Frau Spargerer, erzählte ja auch, Frau Spargerer, die jetzt gestorben ist, Bundesverdienstkreuz, Preisträgerin hier aus Mannheim, eine Berühmtheit im antifaschistischen Bereich. Und die hat auch erzählt, sie hat da aber nicht in den Baracken gewohnt, sondern in der Nähe. Und die hat dann auch erzählt, dass wie der Zusammenhalt eigentlich groß war in den Benz-Baracken. Auch wenn es da wüst herging, war der Zusammenhalt wohl groß.
Ja, also da hört man so Verschiedenes. Also klar, was klar ist, ist, die Leute haben eine eigene Identität. Einfach auch, einmal sind sie ja räumlich komplett an den Rand der Stadt gedrängt und sind unter sich. Also klar, du hast jetzt angesprochen, dass es auch die, wo Frau Spargerer gewohnt hat, diese Siedlungshäuser gibt es direkt in der Nachbarschaft. Das ist, man ist nicht nur unter sich, aber man fühlt sich schon wir gegen den Rest der Welt. Und von daher gibt es schon eine starke Barackenidentität oder Brennpunktidentität. Aber es gibt tatsächlich dann auch in dem Abschnitt, wo dann auch diese Blöcke dazukommen, also das, was auch heute teilweise noch steht, diese Laubenganghäuser und diese Blöcke, gibt es dann auch so, glaube ich, so Verstimmungen, dass man so ein Verhältnis sieht zwischen Baracklern und Blöcklern. Also ich kann das auch aus meiner Familie so ein bisschen erzählen. Also meine Familie kommt von der nördlichen Schönau und da gab es auch 50er, 60er Jahre diese Blöcke. Das waren die Apache Black auf der Schönau und nebendran gab es die Gondel Avenue, das waren Baracken. Und da gab es auch so einen identitären Konflikt zwischen den Blöcklern und den Baracklern, der sich da so manifestiert hat. Also im Grunde genommen schon so eine Identität, aber wahrscheinlich auch so ein paar innere Reibereien dann. Und wenn wir in Quellen schauen, Zeitungen von Anfang an taucht, wenn man hinterer Riedweg in diesem tollen Portal vom Archivum eingibt, Druckschriften digital, wo man wirklich alte Zeitungen wortgetreu durchsuchen kann, da findet man schon häufig Streitfälle. Also es ist, ja, Zusammenhalt von mir aus, aber es ist da nicht rosig. Also Es gibt Streit auch, auf jeden Fall.
Ja, ja. Charlie Graf ist ja wohl auch da aufgewachsen. Davon erzählte die Carla Spagra auch, dass der des Öfteren mal ihren Sohn angehalten hätte, sozusagen. Butterbrot rausrücken oder so. Ja. Also es war, ging schon rau her, ne? Wer da nicht Mitglied war der Gang, hatte schlechte Karten.
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe ja auch mittlerweile das ein oder andere Zeitzeugengespräch führen dürfen mit jemandem, der von der Schöne aus diesen Baracken kam, aber auch Leute aus den Benz-Baracken. Und ich habe immer eigentlich so die Frage gestellt, hätte ich da einfach durchlaufen können? Und die sagen dann am Anfang, ja, klar, gar kein Problem. Aber zum Beispiel Charlie Graf, den du ansprichst, den habe ich das auch mal gefragt. Und er sagt so, ja, hätte man schon machen können, aber nicht mit dem Pulli, so auf die Art. Den Pulli hättest du vielleicht abgeben müssen. Also es ist dann, im ersten Moment haben, glaube ich, auch viele Leute eine positive Erinnerung an die Zeit und an diese Sachen, gerade wenn sie da aufgewachsen sind, weil es war quasi so ein riesiger Spielplatz, so ein Outdoor-Spielplatz, wo dir keiner wirklich eine Grenze gesetzt hat. Oder wenn, dann schon, du konntest, glaube ich, auf alles draufklettern oder so als Kind. Deswegen haben die Leute eine positive Erinnerung, aber ich würde sagen, es ist mitunter vielleicht auch ein bisschen romantisiert dann und es war schon auch wirklich eine roughe Ecke, also eine harte Ecke auf jeden Fall.
Vielleicht gehen wir jetzt mal ganz zurück in der Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Du hast es eben schon angedeutet, das wurde gebaut, weil so eine große Wohnungsnot war in Mannheim, aber es hatte auch Vorläufer, diese Barackenbauerei. Das war nicht ungewöhnlich, dass Menschen in Baracken lebten, ne?
Ich meine, diese ganz großen geschichtlichen Züge könnte jetzt jemand anderes noch viel besser erklären, aber wir haben ja die Industrialisierung, in Mannheim wohnen immer mehr Menschen als vorher, dann haben wir den Ersten Weltkrieg, da kann man dann auch diesem Bedürfnis an Arbeitern, die Wohnung brauchen, quasi gar nicht mehr nachkommen, weil alles auf Kriegswirtschaft ausgerichtet ist. Man hat dann nach dem Weltkrieg tatsächlich auch ein bisschen Kriegsschäden, natürlich nicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber nach dem Ersten Weltkrieg gab es das schon auch, dass bombardiert wurde. Wir haben diese unfassbar instabile Lage in der Weimarer Republik, wo niemand auch Lust hat zu investieren und zu bauen. Und gleichzeitig haben wir halt eine hohe Arbeitslosigkeit und Leute, die dringend Wohnraum brauchen und billigen, günstigen Wohnraum. Und dem wird erstmal nicht wirklich nachgekommen. Und dann werden solche Notlösungen geschaffen, wie beispielsweise, was ich schon erwähnt habe, der Ulmenweg, ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager, wo dann Leute wohnen als Obdachlosensiedlung, als Notwohnung. Da gibt es immer die verschiedensten Begriffe. Behelfsbauten, Einfachstwohnungen, das sind dann immer die Begriffe, die man da liest. Wir haben auf der Schönau diese berühmte Kaserne, die auch noch bis in die 90er benutzt wird, ne? Das ist die gleiche Kaserne, in der 1992 die rassistischen Pogrome stattgefunden haben. Da werden schon ganz früh Menschen dann reingesetzt, die da als Notwohnraum halt das nutzen. Und wir haben dieses berühmte wilde Siedeln, diese wilden Siedlungen, zum Beispiel die Spelzengärten als größtes Beispiel davon. Wir sitzen jetzt hier in der Neckarstadt, in der alten Feuerwache, gar nicht weit. Die Max-Josef-Straße runter haben die quasi angefangen, diese Spelzengärten. Das war eine riesige Gartensiedlung und einzelne Reihen davon, vier Reihen habe ich gelesen, waren wohl wirklich auch so Elendsreihen, wo Menschen einfach mit dem, was sie hatten und mit dem, was sie konnten, sich behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben, weil einfach niemand für sie gesorgt hat. Sie mussten selber ihr Glück in Anführungszeichen in die Hand nehmen, ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und aus dieser Situation heraus werden dann diese Maßnahmen ergriffen, dass diese Benz-Baracken oder die Baracken in der 65. Sandgewand, so wird es dann erstmal betitelt, gebaut werden, gleichzeitig auch auf der, was heute die Schönau ist, damals war das Sandhofen, nördliche Schönau, werden auch genau gleiche Baracken gebaut. Und
war das schon während der NS-Zeit?
Nee, das ist im Grunde genommen, wird 1926 der Beschluss gefasst, wir bauen jetzt da Baracken und 1927 im März können die ersten Menschen einziehen. Also da sieht man auch, das wurde total schnell hochgezogen. Das ist der erste Bauabschnitt. 1928, ein Jahr später, werden nochmal neue Baracken gebaut. Da gibt es dann verschiedene Zahlen. Es gibt so einen Wohnungsbauexperten, Walter Pahl hieß der, der hat geschrieben, nach dem ersten Bauabschnitt wären 800 Menschen dort gewesen, nach dem zweiten 1050 Menschen in den Baracken hinterm Benzwerk praktisch. Es ist auf jeden Fall eine riesige Zahl.
Zusammen, wie viel sind es zusammen, die in Baracken wohnten ungefähr in Mannheim?
Ganz insgesamt kann man es nicht so richtig sagen. Also es ist für mich auch immer schwer gewesen herauszufinden, wo jetzt wirklich alle einzelnen Barackensiedlungen waren. In der Nazi-Presse findet man es dann so ein bisschen, weil die Nazis sich dann auf die Fahne schreiben, wir lösen diese ganzen Siedlungen auf, aus verschiedenen Gründen. einmal aus ihrer Propaganda- und Stadtentwicklungsagenda heraus, aber man kann auch davon ausgehen, dass es sich auch um politische Gründe handelt, weil in diesen Siedlungen leben auch ganz viele Kommunisten. Es ist die verarmte Gesellschaft, da hat die kommunistische Ideologie sehr gut verfangen. Ist auch super spannend, das kann man auf Bildern erkennen, da hängen Wahlplakate an Wänden und sowas. Und da wird dann geschrieben, ja, jetzt gibt's noch 5 Barackensiedlungen oder so, jetzt gibt's nur noch so und so viele. Und da stehen immer die verschiedensten Standorte, halt Pfingstberg-Baracken, Harlach, also so Ecken. Es muss an jeder Ecke in Mannheim eigentlich irgendwie so mal Baracken gegeben haben, einfach weil das das günstigste und schnellste war, um das hochzuziehen.
Mhm.
Ja, und 1928 ist dann der hintere Riedweg, praktisch das ist der Startpunkt. Der steht dann ab 1928 auf dem Mannheimer Stadtplan im Mannheimer Straßenverzeichnis.
Mhm. Und damals als Holzbaracken noch?
Genau.
Ja.
Genau.
Okay. Und während der Nazizeit wurde das zu Stein oder?
Genau, also 1928 stehen dann die ersten Holzbaracken, schon 1930, das hatte ich gerade ja schon gesagt, werden im Ulmenweg wird das Kriegsgefangenenlager aufgelöst. Und da baut man dann 5 neue steinerne Baracken am hinteren Riedweg. Und was dann so in der Nazizeit passiert, ist so ein bisschen für mich noch im Dunkeln geblieben. Also man löst ganz viele Siedlungen auf, auch die Spelzengärten und ganz viele andere Elendsquartiere. Die Benzbaracken kann man nicht auflösen, weil die Benzbaracken sind zu dem Zeitpunkt noch die beste Siedlung. Also das Elend ist wirklich groß in der Stadt und man macht dann die Sachen leer. Man will auch die Benzbaracken auflösen. Man braucht dann ja immer noch Wohnraum, um die Leute, die beispielsweise in den Spelzengärten dann wohnungslos geworden sind, um die noch irgendwie unterzubringen. Und die werden dann immer noch in die Benzbaracken gebracht, weil das noch die beste Ecke ist. Es gibt so eine ganz interessante Studie einer Frauenschule, die in den Spelzengärten umhergehen und die Leute befragen und schauen, wie die da leben. Und die fragen die Leute, ja, wo würdet ihr gerne wohnen? Und klar, manche sagen Lindenhof, Feudenheim, greifen nach den Sternen praktisch, aber viele sagen auch Benzbaracken, da würden wir gerne wohnen, weil das quasi noch in Ordnung ist dort.
Hey.
Das ist auch immer so eine Erkenntnis, die ich bei dieser Beschäftigung mit den Sachen habe, ist, man kann immer alles kritisieren, auch heute kann man bestimmt noch viel kritisieren, was soziales Wohnen oder so angeht, aber wir haben Riesensprünge gemacht, also die Verhältnisse, die es damals gab, können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja.
Ja.
Und dann kamen die 50er Jahre und da wurden ja die Laubengänge-Blocks gebaut, oder? Ja. Und die gibt es ja heute noch. Und das ist das, was wir ja auch sehen in Harz und Herzlich, oder?
Richtig, genau. Also in den 50ern, 1954 ist es, beschließt man diesen hinteren Riedweg, diesen sozialen Brennpunkt so ein bisschen aufzulockern, indem man diese massive Überbevölkerung, die ja in diesen Wohnungen die ganze Zeit ist, quasi ja entzerrt und in neue Blocks halt die Leute umsiedelt. Und so beginnt es, da werden dann 54 neue Blocks gebaut, in den 60ern werden neue Blocks gebaut, vor allem halt eben diese Laubenganghäuser und so erhalten wir dann den größten sozialen Brennpunkt in Deutschland, dieses ganze Gebiet.
Was das?
Ja, also zumindest so, wie ich das jetzt auch gelesen habe, zum Beispiel in einem Bericht vom Jugendamt, die haben da mal Informationen zusammengetragen im Jahr 2009 und die schreiben, dass es mit über 4000 Menschen in diesen Straßen von Neues Leben bis quasi dann noch hinterer Riedweg, dass das praktisch mit über 4000 Menschen der größte Slum im Endeffekt, soziale Brennpunkt in der Bundesrepublik war.
Mhm.
Und deswegen erhält er ja auch so eine Aufmerksamkeit. Klar, wir haben dann einen Charlie Graf, der als Häftling deutscher Schwergewichtsmeister wird und viele Blicke auf sich zieht und so. Und dann wird die seine Geschichte erzählt. Aber dieser Brennpunkt an sich hat auch ganz eigenes Faszinosum sozusagen.
Ja, wie kommt es eigentlich zu diesen Namen? Wie frohe Zuversicht, frischer Sinn, freier Weg. Das ist ja auch ganz komisch, oder? Für so ein Gebiet. Ringsum den hinteren Riedweg heißen ja die Straßen so.
Ja, aber die heißen schon länger tatsächlich so. Also das ist eigentlich aus dieser Siedlungszeit, als man diese Siedlungshäuser drumherum gebaut hat, hat man einfach ein neues Gebiet erschlossen und denen dann diese sprechenden Namen gegeben.
Mhm.
Das ist allerdings, meine ich, älter als der hintere Riedweg.
Ja, ja, die gibt es ja schon länger, das stimmt, ja, aber auch komisch, ja.
Ja, es ist der Geist der Zeit, man will zu neuen Ufern, man hat das Gefühl, man kann da jetzt sich selbst sein Heim bauen und quasi hat sein eigenes Schicksal in der Hand und deswegen ist man zuversichtlich, führt ein neues Leben mit zähem Willen.
Genau, zäher Wille gibt es ja, klar.
Ja,
ja. Wohnten da die Benzarbeiter oder wohnten die in den Baracken?
Ja, das ist ein großer Mythos, dass diese Benz-Baracken für die Benz-Arbeiter gebaut wurden. Wo die Benz-Arbeiter im Einzelnen gewohnt haben, kann ich jetzt gar nicht rekonstruieren, aber es werden auch bestimmt welche in den Baracken gewohnt haben oder so. Oder im Gebiet außenrum. Aber wir haben ja auch schon früher auch sowas wie so ein Pendlertum. Also ich glaube nicht, dass man die Herkunft der Benz-Arbeiter irgendwie auf dieses Gebiet beschränken kann. Ich glaube, die haben teilweise auch recht lange Wege zur Arbeit und müssen auch Straßenbahn fahren und sowas.
Also und verdienten dann ja auch immer mehr. Die gehörten ja irgendwann mal zu den bestverdiensten Arbeitern in Mannheim, ja.
Durch gewerkschaftliche
Kämpfe, ja, durch gewerkschaftliche Anstrengungen.
Ja, was sehr interessant ist, es gibt dann 1978, kurz vor dem Aufhören der Benz-Baracken, 4 Jahre davor, gibt es nochmal einen riesen Konflikt zwischen der Bewohnerschaft und dem Benz-Werk. Mhm. Ist auch eine interessante Quizfrage vielleicht, die man sozusagen so unter Mannheimern stellen kann. Wenn es eine obere Riedstraße gibt, warum gibt es keine untere Riedstraße? Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Nee, Philipp, das weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie davon gehört.
Ja, das Benzwerk war früher quasi geteilt. Da konnte man durch. Also wenn man die obere Riedstraße einfach weitergegangen ist, kam man zum Lutzenberg. Und das war bis 1978 der Fall. Und dann kam man nämlich quasi auf Höhe des hinteren Riedwegs, der Benzbaracken, kam man in die untere Riedstraße. Mhm. Und das Benzwerk hatte allerdings den Wunsch, sein Gelände zu vereinigen. Und dann hat man gegen Einsprüche der Bevölkerung da die Straße dicht gemacht.
Oh.
Ja. Und die wurde dann in Hans-Martin-Schleyer-Straße umbenannt. Die gibt es heute noch. Die führt direkt zu einem Werkstor. Die ist hinterm Lutzenberg-Bahnhof, führt direkt zu einem Werkstor von Benz. Und damit war den Bewohnern der Benz-Baracken oder des dann größeren Brennpunkts dort, des größeren Gebiets, einfach mal der beste, der schnellste Weg zur Nahversorgung und zur Innenstadt über die Straßenbahnhaltestelle verwehrt. Und es war für die natürlich ein Riesennerv, haben auch Protest eingelegt, haben ihre Bewohnerinitiative gegründet und so. Gebracht hat es dann halt leider nichts. Ne? Da hat man dann es nicht für nötig gehalten, den Leuten zu antworten oder so. Ne?
Wie waren denn die sozialen Verhältnisse? Haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Gab es einen Kindergarten? Gab es Geschäfte? Gab es irgendwas ja, Freizeitmäßiges für die Bewohner in diesem sozialen Brennpunkt?
Also ich hatte das große Glück, oder es war eine tolle Begegnung mit der Frau Christa Krieger, heißt die heute. Da habe ich noch im Archivum gearbeitet und da haben wir eine Veranstaltung gemacht zu den Benz-Baracken. Und die war damals unter anderem Namen, die hieß Fräulein Kolosche damals, hat die erste Spielstube in den Benz-Baracken gegründet. Und es durfte sich explizit nicht Kindergarten nennen, weil das einfach eine Baracke war, wo, glaube ich, noch eine Wand durchgehauen war, dass man quasi mehr Fläche hatte. Und da war das dann wie so eine Kinderbetreuungsstube. Also um auf die Frage zurückzukommen, nein, es gab keine richtigen Einrichtungen dafür. Also es war dann wirklich Christas Engagement geschuldet, dass es da dann sowas gab. Und das war ganz toll bei dieser Veranstaltung, weil im Publikum, als Christa Krieger dann ihren Mädchennamen gesagt hatte, ging ein großes Raunen durchs Publikum. Oha, das ist die.
Mhm.
Die war
schön.
Bei ihr war ich quasi Kind. Die anderen Sachen, Nahversorger, ist übrigens heute auch noch ein Problem. Es gab schon auch Läden dazwischen, also zwischenzeitlich mal. Aber jetzt so einen richtigen Supermarkt, glaube ich, hatten sie nicht. Es gab ein Kiosk als Anlaufpunkt immer mal, aber heutzutage, das ist heute ein Problem, gibt es gar nichts. Also
ja, ich habe jetzt gerade die letzte Folge, irgendwie eine der letzten Folgen von Harz und Herzlich gesehen und da beschwert sich auch eine Frau drüber und sagt, jetzt ist auch noch der letzte Kiosk geschlossen worden. Gibt es scheinbar gar nicht mehr, den Kiosk, ja?
Nee, also ich habe gestern noch mit dem Quartiermanager da reden können, um mal zu fragen, wie heute so die Lage ist, wie er das einschätzt. Und er meinte, ja, das ist wenn nicht das größte Problem aktuell, dass die Leute nicht mal einen Kiosk haben und es ist wohl auch recht kompliziert, da jetzt dann sozusagen aus Engagement raus eins jetzt zu errichten. Das muss man mal sehen, ob das klappt, aber Supermarkt generell, Waldhof Ost, Lutzenberg ist katastrophal. Also,
und wenn man kein Auto hat und die wenigsten Bewohner und Bewohnerinnen haben da ja ein Auto, das sind ja wirklich Menschen, die von Transferleistung meistens leben, ne? Viele, viele Menschen dort leben von Transferleistung. Auto natürlich nicht drin, da musst du dann weit mit dem Fahrrad fahren, um einzukaufen. Ne?
Ja, es gibt eine Straßenbahnhaltestelle, eine Hessische Straße heißt die, die ist fußläufig auf jeden Fall zu erreichen, aber ist auch nicht so angenehm, mit der Straßenbahn zum Supermarkt zu fahren. So.
Ein Soulman-Club gibt es noch, oder?
Das ist heute auch ein Jugendzentrum praktisch. Kann da jetzt aber gar nicht so viel sagen, wie das angenommen wird. Ich meine auch, es ist nicht der originale Soulman-Club, es ist praktisch ein anderes Gebäude, in dem dieser heutige Jugendtreff drin ist. Ich war nur einmal selber drin,
Okay, ja. Was ich mal interessant finde, ist, dass die Menschen dort, auch in der Serie, sich immer selbst Barackler nennen. Und so im Rest Mannheims wird das ja abwertend benutzt. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um darauf zu sprechen kommen, warum ich mich überhaupt für das Thema interessiere. Ich bin Waldhof-Fan auf Gedeih und Verderb, hast du am Eingangs auch gesagt, mit dem Podcast und so. Und da kommt einem das Wort auch überall vor und die Waldhof-Fans selbst nennen sich Barackler, obwohl sie eigentlich quasi von anderen Fans dann damit verunglimpft werden. Das ist eigentlich der gleiche Mechanismus. Ich denke, dass es sowas ist, um sich eine eigene Identität zu geben, um quasi das zu betonen, dass es quasi wie so, das ist unsere Straße, hier sind wir, euch gehört vielleicht der Rest der Stadt, aber das ist unser Viertel, so, ich glaube sowas, aber in Anführungszeichen die richtigen Barackler, die in den Baracken gewohnt haben, die langen sich an den Kopf, wenn sie das hören, muss man glaube ich schon ehrlich so sagen, weil die sagen, hey, das, was da heute ist, das sind keine Baracken. Eine Baracke ist etwas Eingeschossiges, was Flaches. Das, worin ihr lebt, das sind die Black, aber es sind nicht die Baracke, mir sind die Barackler so auf die Art.
Auch wenn sie sich selbst Barackler nennen, die in den Blöcken wohnen. Ja.
Ja.
Ja, schon interessant, oder? Ja, der Charlie Graf, der sagte ja mal über sich selbst, ich war ein hochgradig asozialer Mensch, sagt er. Aber er hat sich ja völlig geändert. Er geht ja jetzt in Schulen, klärt auf über Gewalt, über Rassismus und macht die Leute stark im Grunde, dass sie sich da widersetzen können. Also da hat sich wirklich viel geändert und es gibt jetzt auch ein Bild von ihm, ganz großes Mural im Waldhof an der Wand.
Es ist an einem Block quasi an der Seite, meine ich, ist so ein großes, ja, sehr, sehr großes Porträt von ihm
hingesprüht. Von ihm, gell, ja. Also ich denke, dass auf jeden Fall so ein Mann und auch ja andere, die da das geschafft haben, ja ihrem Wohngebiet irgendwie Würde zu verleihen, ganz tolle Vorbilder sind. Und ich hoffe, dass sich da die sozialen Verhältnisse irgendwann auch mal bessern. Ne? Das ist halt heute ja immer noch, wie du ja gesagt hast, ne? Es gibt nichts einzukaufen. Die sozialen Probleme sind nicht gelöst, die sind immer noch da. Arbeitslosigkeit. Ganz groß wahrscheinlich.
Ja, ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber Charlie Graf ist übrigens nicht der Einzige. Also die absolute Waldhof-Ikone. Ich weiß nicht, ob er das so gerne hört, nachdem es eine Tribüne im Karl-Benz-Stadion benannt. Er ist Ehrenspielführer des SV Waldhof. Er ist quasi unser Franz Beckenbauer. Günther Seber ist auch ein Barackler. Also es gab schon, oder kommt aus den Benz-Baracken, es gab schon ein paar Leute, die dahergekommen sind. Aber das sind natürlich dann immer diese schillernden Beispiele, wobei Charlie Graf ist jetzt vielleicht nicht so schillernd mit seiner kriminellen Karriere, die er dann mal hingelegt hat und so, die so ein bisschen den Blick, glaube ich, trüben über das, was dann die Realität ist. Weil man nimmt ja dann gerne einen her, der hat es geschafft, deswegen kann es jeder schaffen. Es ist natürlich irgendwo sich in die Tasche gelogen, weil es einer schafft, schaffen es die anderen 1000 nicht unbedingt. Also die Verhältnisse prägen schon ganz massiv den Lebensweg der Leute, aber zu den heutigen Bedingungen hat mir jetzt auch der Martin Willig, der da jetzt der Quartiermanager aktuell noch ist, gesagt, dass schon vieles, also es ist zum Beispiel die bauliche Substanz ist jetzt nicht mehr so schrecklich wie damals. In diesen Laubenganghäusern vielleicht noch, aber die anderen Blöcke sind eigentlich schon recht gut gebaut und es wird schon relativ gut saniert, so was er mir jetzt gesagt hat. Wenn es jetzt jemand vielleicht hört, der da gerade in seiner Wohnung sitzt und sagt, hey, ich habe gerade das und das Problem, was erzählt er da? Weiß ich nicht, aber er hat mir das so beschrieben, dass es jetzt heute tatsächlich nicht mehr so schlimm ist. Und auch dieses Stigma von wegen, das war ja auch ein großes Problem, die Leute haben hinterer Riedweg oder irgendeine andere Straße aus dem Eck im Lebenslauf stehen, dann kriegen sie keine andere Wohnung, dann kriegen sie den Job nicht, kommen nicht aus der Arbeitslosigkeit raus. Das ist der Einstieg in den Teufelskreis, liest man ganz viel, dort zu wohnen. Und er meinte, dass viele Leute auch quasi in der vierten Generation oder so arbeitslos sind.
Ich würde sagen, jetzt haben wir einen Einblick gehabt auf die Geschichte und auch bis ins Heute sind wir gekommen über die Benz-Baracken, die gar keine Benz-Baracken mehr sind. Ich danke dir.
Ich danke dir. Ich danke auch dem Maschivum, dass ich hier die Gelegenheit hatte, ins Maschivum-Permuda-Funk-Mikrofon zu sprechen. Vielen lieben Dank.
Es war total interessant, wirklich total interessant. Das war's wohl, ne? Das war unser Podcast, die Benz-Baracken. Mein Name ist Annette Lennartz und zu Gast bei mir im Bermuda-Funk-Studio war Philipp Breitenreicher. Er hat sich die Mühe gemacht und mal die ganze Geschichte der Benz-Baracken erforscht. Ja, vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.